Gut, dann fangen wir einfach einmal an. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Laufalter. Aus dem WeMove Running Store melden sich der Egon Theiner. Hallo Egon.
Hallo.
Und ich, der Tom Rottenberg. Unhöflich wie ich bin, lasse ich unseren Gast jetzt nicht sofort zu Wort kommen, sondern übergebe dem Egon das Wort, damit er unseren Gast kurz vorstellt.
Und kurz vorstellen ist eine Herkulesaufgabe, weil es so viel zu erzählen gibt, aber das wird dann der Gast hoffentlich und sicherlich selber. Wir sprechen heute mit Sandrina Illes, Weltklasseathletin im Duathlon, internationale Spitzenläuferin, eine der bekanntesten, prominentesten Trainerinnen, die es in Österreich gibt, Buchautorin, ich weiß nicht, was ich noch alles hier anfügen könnte. Vielen Dank, dass wir heute mit dir reden und plaudern dürfen und danke, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und ich korrigiere den Egon gleich einmal. Die Sandrina ist nämlich doppelte Buchautorin, aber noch viel wichtiger, nicht nur Weltklasse-Duathletin, sondern Weltmeisterin im Duathlon. Und so viele Weltmeister, Weltmeisterinnen hatten wir hier eigentlich noch nicht sitzen. Ich finde, das gehört schon auch erwähnt. Liebe Sandrina, abgesehen von dem, was der Egon jetzt über dich gesagt hat, warst du meine erste Lauftrainerin. Von dir habe ich das Laufen gelernt, nicht das Schnelle, weil das funktioniert bei mir einfach nicht, aber das halbwegs Richtige. Das ist auch ein ganz zentraler Teil deines Berufes, deiner Aktivitäten. Wenn du dich vorstellst, was erzählst du da?
Also über die letzten Jahre habe ich meistens mich als Duathletin vorgestellt, weil das halt so meine Hauptsportart ist. Grundsätzlich stimmt natürlich das, was der Egon gesagt hat. Also ich habe eine Trainingsgruppe, die ich betreue. Ich mache ganz viel im Bereich Laufanalysen, also das ganze Thema Sportbiomechanik, Bewegungsökonomie, aber auch Verletzungsprophylaxe, beziehungsweise was macht man, wenn dann Verletzungen aufgetreten sind. Und versucht das an möglichst viele Ausdauersportbegeisterte, vor allem Läufer und Radfahrer, weiterzugeben, damit die halt über viele Jahre und völlig unabhängig von der Leistungsfähigkeit auf gesunde Art und Weise Sport machen können.
Was du auch sehr gut kannst, ist Tiefstapeln. Du bist nämlich nicht nur unter Anführungszeichen Duathletin, wobei man den Sport Duathlon ja, glaube ich, in Österreich immer noch erklären muss, sondern auch vielfache Staatsmeisterin in etlichen Laufdisziplinen. Ende März bist du in Wels Zweite bei den Staatsmeisterschaften über die Halbmarathondistanz geworden. Das nur zum Beispiel. Also da gibt es schon eine recht lange Medaillen- und Pokalwand bei dir zu Hause.
Das stimmt, ja. Ich glaube, es sind jetzt so 24 Staatsmeistertitel, davon die meisten natürlich im Duathlon, aber auch in der Leichtathletik. In anderen Disziplinen ist mir das noch nicht gelungen, habe höchstens mal bei Meisterschaften im Radsport mal eine Medaille geholt, aber mein Haupttalent liegt auf alle Fälle beim Laufen.
So, Duathlon. Was ist Duathlon?
Es ist auch eine Ausdauersportdisziplin aus Laufen, Radfahren und nochmal Laufen. Also man hat praktisch drei Teildisziplinen, wovon zwei Laufen sind.
Böse gesagt, Triathlon für Nichtschwimmerinnen, oder?
Ja, das ist so ähnlich, wie wenn man zu einem Sprinter sagt, das ist ein Marathonläufer, der es nicht so weit schafft. Ja. Also man sucht sich halt im Idealfall die Disziplin aus, die einem am meisten Spaß macht. Bei vielen ist es dann auch die Disziplin, für die man am meisten Talent mitbringt. Und das ist bei mir einfach der Duathlon, weil auch im Vergleich zum Triathlon deutlich lauflastiger ist. Also die Laufstrecken sind länger im Vergleich zur Radstrecke. Verglichen eben mit dem Triathlon. Und es ist nicht nur für mich, sondern auch gerade auch im Breitensport einfach viel, viel leichter vom Training, weil Laufen und Radfahren kann man so gut wie überall.
Was für Distanzen gibt es da?
Also früher war die Standarddistanz, über die ich eben auch 2018 Weltmeisterin geworden bin, 10 Kilometer Laufen, 40 Kilometer Rad, aber mit Windschattenfahren, also in der Gruppe. Und dann nochmal 5 Kilometer laufen und seit einigen Jahren werden die Meisterschaften über die Sprintdistanz ausgetragen, das ist dann die Hälfte davon. Also 5 Kilometer laufen, 20 Rad, auch mit Windschatten fahren und 2,5 laufen. Also wir reden hier von einer Wettkampfdauer bei der Sprintdistanz bei den Damen von rund 1 Stunde und bei der Standarddistanz von rund 2 Stunden. Und die muss man natürlich auf sehr hohem Level, in hohem Tempo durchhalten, dass man vorne dabei ist.
Warum ist Duathlon nicht Massen- oder Breitensport?
Also grundsätzlich kann bei jedem Duathlon jeder mitmachen. Also es sind auch bei den klassischen in Österreich ausgetragenen Duathlons so gut wie alle Fahrräder erlaubt. Also man kann auch mit einem Stadtradl, Mountainbike, was auch immer starten. Es war so, dass ich nach der WM 2018 mein erstes Buch eben zum Thema Duathlon geschrieben habe und damals war es dann auch so, dass im Folgejahr einige Duathlons komplett ausgebucht waren.
Wirklich? Wow.
Ja, also man hat dann gar keine Startplätze mehr bekommen. Also das heißt, es gab dann schon, ich will nicht sagen Boom, aber es hat schon viele, viele Leute motiviert, auch wirklich aus dem Einsteigerbereich, ja. Was dann halt wirklich sehr, sehr bitter gerade für den Duathlon war, war die Pandemie. Also da ist dann der Wettkampfkalender enorm zusammengeschrumpft und ich denke, es hat jetzt viele Gründe, also einfach viele behördliche Auflagen, Ehrenamt wird schwieriger einfach umzusetzen, weil sich die Arbeitswelt auch wahrscheinlich ein bisschen geändert hat. Also es ist für die Veranstalter schwer, weil man macht jetzt mit solchen Bewerben halt kein Geld verdienen. Nein, also weder die Veranstalter noch ist es so, dass ich jetzt direkt durch Preisgelder jetzt reich geworden wäre sozusagen. Also es ist immer noch ein bisschen eine Liebhaberei.
Ich würde gerne einen Schritt zurück machen, bevor du Weltmeisterin geworden bist. Hast du mit dem Sport begonnen? Woher kommst du? Wie sind deine ersten Kontakte zum Sport vonstatten gegangen? Wie bist du da reingerutscht?
Also grundsätzlich komme ich wie sehr viele vom Laufen und bin dann über viele, viele Verletzungen zum Radfahren gekommen und muss sagen, dass ich es jetzt eigentlich auch nicht mehr missen möchte. Also bei mir ist es so, dass ich ein bisschen jahreszeitlich abhängig oder unterschiedlich das Radfahren genauso gern mag wie das Laufen. Also ich liebe einfach die Abwechslung. Mein Talent liegt sicher beim Laufen. Und die Duathlon-Wettkämpfe sind einfach eine extrem nette Abwechslung zu den reinen Laufbewerben.
Aber wann hast du damit angefangen? Wie war da diese sportliche Entwicklung hinauf bis zum Duathlon-Weltmeistertitel?
Also es ist wirklich schwer zu sagen, wann ich mit dem Sport begonnen habe, weil ich war halt nie in solchen Vereins- oder Jugendförderstrukturen drinnen. Also ich habe halt einfach irgendwie gefühlt immer Ausdauersport betrieben in unterschiedlicher Intensität. Und richtig ernsthaft auf den Duathlon fokussiert habe ich dann Mitte, Ende 2013, weil ich wusste, dass 2014 eine Heimeuropameisterschaft damals in Weiher über die Standarddistanz im Duathlon stattfinden wird. Und dafür wollte ich unbedingt probieren, mich zu qualifizieren. Das ist mir dann auch gelungen. Und ich war dann seit 2014 bis dieses Jahr durchgängig für EM, WM jeweils qualifiziert. Das ist jetzt auch die 12. Saison. Aber ja, also wann ich wirklich so mit dem Sport begonnen habe, kann man nicht sagen, weil ich habe irgendwie nie keinen Sport gemacht gefühlt. Ja.
Hast du Trainer gehabt oder hast du dich von Anfang an quasi selber betreut und die Trainingspläne geschrieben?
Also ich habe mich von Anfang an grundsätzlich selbst betreut, wenn man so nennen will. Also ich hatte jetzt keinen externen Trainer, der mir jetzt wirklich direkt die Pläne geschrieben hätte. Weil ich selbst einfach der Typ bin, der so am besten funktioniert, wenn ich diese Freiheit habe, mir das selbst zu suchen. Muss aber sagen, ich habe mir sehr wohl Input von außen geholt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das Rad selbst neu erfunden habe. Und da habe ich wirklich viel Know-how auch von außen bekommen.
Du als Athletin ist ein Aspekt von Sandrina Illes, du als Trainerin, aber auch als, ich sage mal, Therapeutin, bist zwei andere Aspekte von der Sandrina Illes, die ich kenne. Ich sage es ganz offen, ich habe dich kennengelernt, weil ich mit einer Verletzung einmal in eine orthopädische Praxis gekommen bin. Dann sagte der Orthopäde, das ist nichts für einen Orthopäden, das ist es für die, wie heißt du eigentlich mit deinem Job, wie nennt sich das genau?
Also das Gewerbe heißt Sportbiomechanik, ich muss dich da ein klein wenig korrigieren, also Therapeutin bin ich nicht. Es ist so, dass ich vor allem im diagnostischen Bereich im Endeffekt unterwegs bin. Also Sportbiomechanik, der genaue Fachbereich wäre Pedobarologie. Also das heißt, ich arbeite mit Fußdruckmessung, wobei man sagen muss, das ist nur ein Teilbereich. Es ist dann so, dass ich bei den Laufanalysen auch immer einen praktischen Teil dabei habe. daher vielleicht so dein Input bezüglich Therapeutin.
Man kommt zu dir, hat ein Wehwehchen oder ja. hat eine schlechte Geh- und Lauftechnik. Geht es ja nicht nur ums Laufen, sondern auch ums Gehen. Du bringst den Leuten ein richtiges Gehen, Stehen und Laufen bei.
Grundsätzlich stimmt es natürlich schon, dass es einen gewissen Lerncharakter auch hat. Also ich sehe meine Aufgabe da vor allem so ein bisschen in der Erstellung von einem Therapiekonzept, dass man dann in Teilen, je nachdem, was man braucht, auch entsprechend zum Beispiel an Physiotherapeuten auslagert oder manchmal ist einfach auch noch eine radiologische Befundung einfach notwendig, um zu schauen, hat ein Knochen was oder nicht. Beim praktischen Teil ist es so, dass ich vor allem über das Lauftechniktraining arbeite und da ist es mir wichtig, dass die Leute erst einmal wissen, was bei ihrer Lauftechnik ist gut und was ist weniger gut, weil aus meiner Sicht ist es jetzt nicht sehr hilfreich, wenn man sich einfach nur das klassische Lauf-ABC herholt und die Übungen im Endeffekt auch ohne Korrektur von außen durchmacht, weil man ja noch gar nicht weiß, was man braucht. Und gerade bei Verletzungen ist es halt so, dass diese schnellkraftlastigen Übungen auch eher auf die Überlastung verstärken und dass man da mit kleineren, feineren Übungen oder einfach dem Wissen, was passt schon, was muss ich noch verbessern oder kann ich noch verbessern, dass man damit nach Hause geht.
Aber ich mache auch, so wie es der Egon immer sagt, jetzt mal den Schritt zurück. Wenn ich mit einer Anfängerinnen-Laufgruppe unterwegs bin und sage, schauen wir mal kurz auf die Lauftechnik, schauen Sie mich groß an und sagen, Lauftech was? Mhm. Laufen ist doch einfach nur Laufen. Was braucht man da für Technik?
Mhm. Es ist eben wie in jeder anderen Sportart auch. Ich kann es mit einer guten oder mit einer weniger guten Technik machen. Der Sinn einer guten Lauftechnik ist einerseits, dass es ökonomischer ist, also das heißt, dass ich auch wirklich das, was ich vom Herz-Kreislauf-System leisten kann, auch dann entsprechend in Tempo umsetzen kann. Aber, und das ist meistens der leistungsbestimmendere Faktor, dass ich meine Verletzungsgefahr möglichst reduziere. Und das ist etwas, was nicht nur im Spitzensport erstrebenswert ist. Also wenn jetzt Sprinter mit Videoanalysen an winzigen Feinheiten arbeiten, um die letzte Hundertstel rauszuholen, ist das sehr hilfreich, für den Breitensportler wahrscheinlich relativ unwichtig. Was aber schon wichtig ist, ist, dass man kontinuierlich dem Hobby, das man ja gerne macht, gesund und verletzungsfrei nachgehen kann. Da ist nicht die letzte Perfektion das Wichtigste, aber es ist wichtig, dass ich einfach die groben Fehler nach und nach ausmerze.
Jetzt sind wir hier in einem Laufschuh-Spezialgeschäft, in einem der wenigen Geschäfte, wo man nicht den Schuh nach Farbe und Bling-Bling kauft, sondern irgendwie unter Anführungszeichen verschrieben bekommt. Auch das überfordert ja schon viele Menschen in der Wahrnehmung, dass man sagt, es ist nicht wurscht, welchen Schuh du anhast. Was ist denn da deine Erfahrung mit deinen, sagst du, Kunden oder Patienten, wenn sie zu dir kommen?
Es ist ein Kunden, würde ich sagen, okay. Ja.
Aber ist es den Leuten, mittlerweile verständlich der breiten Masse, dass es eben nicht egal ist, was für ein Schuh man anhat?
Ja, also ich denke schon, gerade Einsteiger kommen auch manchmal mit wirklich einem schlechten Gewissen und sagen, ich habe da irgendwie einen alten Schuh, weiß ich nicht, der eigentlich für ganz einen anderen Zweck entwickelt wurde, bisher zum Laufen verwendet. Also aus meiner Sicht ist es aber so, dass die Bedeutung vom Schuh oft sogar überschätzt wird. Also das geht so weit, dass es Läufer gibt, die sagen, ja, jetzt tut mir das Knie weh, jetzt kaufe ich mir einen neuen Schuh und dann tut es vielleicht nicht mehr weh. Ich würde sagen, der Schuh ist ein Puzzlesteinchen. Es ist wichtig, dass er grundsätzlich von der Passform für den jeweiligen Läufer in Ordnung ist. Das heißt, wenn ich ständig mit einem zu kleinen Schuh laufe oder einer, bei dem die Fersenkappe schon komplett nach innen abgetreten ist, dann brauche ich nicht groß mit Lauftechniktraining anfangen, solange halt wirklich so die Basis gar nicht gegeben ist. Im weiteren Verlauf ist es dann aber so, dass viele auch glauben, dass sie an den Schuh oder zum Beispiel auch an Sporteinlagen Arbeit abgeben können. Das Problem dabei ist, dass die Instabilität dadurch vielleicht optisch ein bisschen kaschiert wird, aber diese, ich nenne es jetzt einmal ganz, ganz provokant formuliert, diese Krücken, die können halt einfach nicht bewirken, dass man selbst die Muskulatur richtig ansteuert.
Ich weise das Wort Krücken jetzt natürlich heftigst zurück und sage Werkzeuge, aber man muss halt wissen, wie man Werkzeug verwendet.
Ja.
Egon, hast du dein Werkzeug immer im Griff?
Also aus eigener Erfahrung, ich merke schon, wenn bei einem Laufschuh bei mir die Dämpfung nachlässt, dann schmerzt das Knie, dann wechsle ich den Schuh und die Knieschmerzen gehen weg. Aber ich bin bei dir, dass das Gesamtkonzept passen muss. Du hast vorher im Zusammenhang mit Lauftechnik von groben Fehlern, groben Mängeln gesprochen. Welche wären denn das?
Ja, also da möchte ich gleich einhaken. Die Dämpfung vom Schuh sollte eigentlich nur das Backup für die Zeit sein, wo man selbst als Läufer, der grundsätzlich schon eine gute Technik erlernt hat, diese vielleicht wegen Ermüdung am Ende eines Halbmarathons, Marathons, was auch immer, nicht mehr aufrechterhalten kann. Das heißt, wenn ich jetzt bei einem normalen, nicht für mich selbst nicht allzu langen, lockeren Trainingslauf merke, die Dämpfung aus dem Schuh ist heraus und ich bekomme Knieschmerzen, ist in Wahrheit nicht der Schuh schuld, sondern es ist dann die Problematik, dass man selbst diesen Dämpfungsmechanismus, den ja nur der Fuß wirklich leisten kann, noch zu wenig gut kann.
Gut, dass ich Lauftechnik kann, bin ich sehr, sehr weit weg davon.
Also das ist auch nicht binär. Also man kann nicht sagen, man kann Lauftechnik und ist perfekt oder man kann sie nicht. Also auch ich selbst habe keine ideale Lauftechnik. Niemand hat eine ideale Lauftechnik. Aber man ist halt unterschiedlich weit fortgeschritten, genauso wie das in anderen Sportarten auch der Fall ist.
Aber gibt es bei der breiten Masse dafür mittlerweile ein Bewusstsein? Merkst du, dass da irgendwie mehr Verständnis dafür aufkommt?
Ich kann es jetzt aus meiner Warte gar nicht so gut abschätzen. Genau, zu mir kommen nämlich die Leute, die sich grundsätzlich darum kümmern, ja, wie das jetzt wirklich in der breiten Masse ist. Also ich hoffe schon, dass es da ein wachsendes Bewusstsein gibt. Im Moment gibt es aber auch so ein bisschen eine Gegenbewegung, gerade bei der Betreuung auch von Sportlern, dass man mehr so wieder Richtung Technik, also einfach Online-Trainingsprogramme, die dann auf der Uhr automatisch generiert werden, KI und so weiter, wieder ein Thema. Ja. Also, dass das eher da so ein bisschen eine Gegenbewegung gibt. Das mag für viele Sinn machen, aber ich sage mal, für diesen Überblick auf der einen Seite, dass man sieht, okay, welcher Läufer hat welche Baustellen. Beim einen ist es vielleicht mehr die Lauftechnik, beim anderen ist es mehr der Trainingsumfang, beim dritten sind es mehr die Trainingsinhalte, beim vierten ist es mehr einfach, dass du diese Zuversicht bekommen musst, dass eigentlich eh alles passt. Ja? Also dieser persönliche, menschliche Austausch, das Wichtigere. Und das abzuschätzen können halt Programme nicht wirklich.
Das sind Leute, die laufen da mit einer 37er Pace. Und ich komme dann her und sage, aber wenn ich mir einen Carbon-Schuh kaufe, dann wäre ich schneller, oder? Material ersetzt Technik, das erlebe ich immer wieder, dass Leute sagen, aber der Schuh macht das doch eh für mich.
Ich sehe das jetzt gar nicht so kritisch festgemacht am Tempo. Also ich finde es durchaus valider, wenn jemand, der 7 Minuten 30 oder 10 Minuten am Kilometer läuft, sagt, ich möchte auch so das letzte bisschen, was mir halt möglich ist, rausholen. Ob das jetzt die Technik ist, ob das ein Schuh ist, der Spaß macht und motiviert. Ja, das kann auch ein super neuer, teurer Carbon-Schuh sein. Ja. Also da maße ich mir kein Urteil an. Das Problem entsteht eher dann, wenn es ein Entweder-Oder ist, ja, wenn die Basis nicht stimmt und ich dann versuche, das über Material zu kompensieren, wird das nicht funktionieren. Aber am Ende, ob ich jetzt einen 3 Minuten am Kilometer läufe oder einen 10 Minuten am Kilometer läufe habe, wenn der sich was Schönes gönnen möchte, kein Problem.
Aber ist es nicht auch so, dass eben 3 Minuten, 10 Minuten am Kilometer doch ein Unterschied ist und dass dann das Material ja auch dazu passen muss? Also ich, in meiner Bubble heißt es, wenn du nicht einen gewissen Schnitt laufen kannst, dann schadet der Carbon-Schuh mehr als
sonst. Dafür gibt es überhaupt keine Evidenz, also dass man jetzt sagt, der Carbon-Schuh bringt ab einem gewissen Tempo etwas. Es ist so, dass diese neuartigen Schuhe manche Läufer wirklich schneller machen, andere eher nicht so, ja, über alle Leistungsklassen verteilt. Okay. Das hat viel mit den Hebelverhältnissen im Körper zu tun, hat jemand lange Beine, kurze Beine, Schrittlänge und so weiter, ja, also wo ist sozusagen das jeweilige Nadelöhr. Was man schon sagen kann, ist, dass tendenziell eher professionellere Läufer wahrscheinlich im Vorfeld schon auch mehr an der Stabilitätskomponente gearbeitet haben werden. Und das ist etwas, was man schon im Einsteigerbereich sieht, dass manche mit diesen sehr hohen, relativ wackeligen Carbon-Schuhen richtig gehend mit der Ferse neben der Schuhsohle laufen. Und das ist dann natürlich ein Problem. Aber es gibt genauso die Einsteiger, die relativ langsam laufen, die einen schönen Laufstil haben, die eine gute Stabilität haben und die mit so einem Carbon-Schuh überhaupt keine Probleme haben. Ja? Also das muss man wirklich individuell betrachten und ich finde diese relativ beliebigen Grenzwerte, ich weiß nicht, früher war es immer so, ab 6 Minuten am Kilometer kann man nicht mehr sauber laufen. Also da habe ich mir immer gedacht, wer kommt auf sowas bitteschön? Ja? Wenn ich eine Trabpause in einem Intervalltraining mache, dann laufe ich auch langsamer als 6 Minuten am Kilometer und da habe ich dann automatisch eine schlechte Technik. Also ja.
Das würde in meinem Fall sehr vieles erklären, wenn 6 okay. Minuten am Kilometer die Grenze ist.
Ja, aber bei jemandem anderen ist sie dann bei einem anderen Pace. Also es ist wirklich ein bisschen beliebig, diese Formulierung, und ich gehe da so nicht mit.
Der Schlüsselsatz für mich war, wo du gemeint hast, das ist kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch. Also die richtige Technik und das richtige Werkzeug sind dann doch spielentscheidend oft einmal, nämlich auch, ob man Spaß hat dabei beim Laufen. Absolut. Und ich glaube, darauf kommt es ja wirklich an. Also ich werde in meinem Leben keine 24 Staatsmeisterinnen-Titel mehr einsammeln, sondern genau keinen. Du hast 24 Staatsmeistertitel, hast eine Weltmeisterschaft, hast etliche Stockerl-Plätze bei großen, großen Bewerben. Wohin soll die Reise noch gehen?
Also gerade mit diesem Thema Spaß und Spaß bewahren habe ich mich sehr, sehr viel beschäftigt. Ich bin jetzt 38 und bei mir ist es halt so, dass ich merke, dass es immer schwieriger wird, so mein allerhöchstes Leistungslevel zu erreichen. Ich trainiere nach wie vor in recht ähnlichem Umfang wie früher, vielleicht minimal weniger, weil ich jetzt auch eine neue Ausbildung begonnen habe. Aber grundsätzlich habe ich mir diesen Spaß bis jetzt bewahrt, aber man muss die Realität auch ins Auge sehen. Also ich werde mit Mitte 40 werde ich dann nicht mehr das Level wie heute haben. Und sich darauf vorzubereiten und die Punkte zu finden, die einem dann immer noch Spaß machen am Ausdauersport, dass man sich das bewahren kann, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich kann auch nur appellieren, sich da auch rechtzeitig damit auseinanderzusetzen, damit es nicht zu einer Krise oder zum kompletten Verlust der Freude am Sport kommt. Und ich habe mich da gerade im letzten Jahr, als ich dann mein zweites Buch geschrieben habe, wo es sportartunabhängig, zwar mit vielen praktischen Beispielen aus dem Ausdauersport, aber grundsätzlich trifft das auch auf andere Sportarten zu, da habe ich mich sehr viel mit den mentalen Aspekten beschäftigt. Auch Krisen wie Verletzungen, Karriereende, also das sind halt typische Zeitpunkte, wo man dann nochmal alles reflektiert und sich überlegt, warum mache ich das eigentlich?
Warum machst du es?
Weil es mir immer noch sehr, sehr viel Spaß macht. Ich bin eine der wenigen Athletinnen, die seit so vielen Jahren wirklich auf internationalem Level unterwegs ist und entsprechend auch so lange so hart trainiert. Ich will nicht sagen, dass mir immer jedes Training Spaß macht, aber das Gesamtpaket passt. Ja. Und das wird sich aber sicher in den nächsten Jahren, wenn ich dann vielleicht die Qualifikation für eine Weltmeisterschaft nicht mehr schaffe, ändern, weil natürlich das einen gewissen Rückkopplungseffekt hat. Also man trainiert dann nicht mehr so hart, wenn die Lorbeeren nicht mehr erreichbar sind. Ja. Also das wird noch interessant, wie sich das bei mir verändern wird.
Mir kommt vor, als hätte ich auf deinen Social-Media-Kanälen rausgelesen, dass einmal die Reise Richtung Marathon hingehen könnte.
Das ist eher was mir von außen gern in den Mund gelegt wird. Vom Physiologischen, also das heißt so diese logische körperliche Entwicklung, dass man mit sehr, sehr vielen Trainingsjahren sich immer leicht auf längeren Distanzen tut. Also das ist unbestritten. Ich selbst, also vom Mentalen her, kann es mir im Moment noch nicht vorstellen, weil mich das Halbmarathon-Training schon extrem fordert und mir die Läufe sehr, sehr lang vorkommen. Und ich eigentlich so die kurzen, schnellen Trainings viel, viel lieber mag. Also aus jetziger Sicht könnte ich mir sogar eher vorstellen, dass ich dann vielleicht, wenn ich nicht mehr zu internationalen Duathlons fahren kann, so ein bisschen auf die noch kürzeren Strecken, vielleicht auch Mittelstrecke dann wieder gehen.
Und ich hätte jetzt gerade angeboten, den Marathon auszulassen und gleich in den Ultrabereich reinzugehen, so 6 Stunden, 100 Kilometer, Ultratrails, wunderschöne Geschichte.
Also das kann ich völlig ausschließen.
Warum?
Es entspricht mir vom Körperlichen nicht wirklich, aber vor allem vom Mentalen nicht. Ich mag das Training dafür nicht. Und ich muss auch sagen, die Wettkampferlebnisse, wenn ich jetzt reflektiere, was waren die schönsten Ergebnisse, die mir am meisten im Hinterkopf geblieben sind, dann waren das durchaus die kürzeren Rennen, die vielleicht auch unerwartet gut ausgegangen sind, auch die leichter wiederholbar sind. Weil wenn ich mich jetzt auf einen Marathon oder einen Ultra vorbereite, dann kann ich da vielleicht 1-2 im Jahr machen, ja, und einen 5-Kilometer-Lauf oder ein Mittelstreckenrennen, das geht sehr, sehr, sehr viel öfter.
Du hast 2 Bücher geschrieben. Hast du viel verdient damit? Und das ist genau die falsche Frage, das weiß ich schon.
Also das erste Buch über den Duathlon, das ging tatsächlich relativ gut. Überraschend für mich, weil ich nicht gedacht habe, dass ich selbst eine so große Bekanntheit, Reichweite habe. Das hat mich dann dazu veranlasst, das zweite Buch zu schreiben, obwohl ich das eigentlich ursprünglich ausgeschlossen habe, weil es unfassbar viel Arbeit ist. Beim zweiten Buch ist das Thema halt wesentlich schwieriger.
Was ist das Thema?
Es geht eben um die mentale Komponente im Sport. Warum macht man Sport? Welche Stolperfallen gibt es da auch? Wie kann einem der Sport helfen, auch Krisen zu überwinden? Der Titel Duathlon, dadurch, dass es halt keine andere Literatur zu dem Thema gab, war sehr viel leichter auffindbar. Das ist jetzt bei einem zweiten Buch, das heißt Diagnose Leistungssport, sehr viel schwieriger, weil die Auffindbarkeit einfach nicht so gut gegeben ist.
Aber du bist trotzdem mega stolz drauf, 2 Bücher geschrieben zu haben, nehme
ich an. Ich bin stolz, 2 Bücher geschrieben zu haben. Und also es sind beides Bücher, wo ich mir selbst in gewissen Phasen meiner Lebens- und Sportlerlaufbahn gewünscht hätte, dass es das schon gegeben hätte.
Egon, was braucht ein Sportbuch?
Grundsätzlich ist der Buchmarkt schwierig. Er ist zu groß. Es erscheinen jedes Jahr 80.000 bis 100.000 Neuerscheinungen in deutscher Sprache allein. Sportbücher gibt es klarerweise ein paar weniger, aber sie summieren sich halt dann auch noch in der Zeit. Ich führe einen Verlag, der eben gerade diese Biografien herausbringt, von der Sandrina vorher jetzt auch gesprochen hat. Fachliteratur ist dann doch eher unter Anführungszeichen selten. Ich will nicht sagen, dass es sie nicht gibt. Ich glaube aber halt auch, dass es gerade im Fall von der Sandrina schon sehr herausfordernd ist, das richtige Buch zu finden und dass es wahrscheinlich leichter ist, sich das richtige Buch zu schreiben in diesem Fall, weil du halt doch so viel Erfahrung mitbringst, so viel eigenes Wissen, wenn du dann konfrontiert wirst mit Mentaltrainingsstrategien von anderen, du bist immer in einem Vergleich drinnen, das kenne ich nicht, das mache ich anders, das will ich nicht etc. Also insofern glaube ich, bist genau den richtigen Weg gegangen zu sagen, okay, das, was für mich wichtig ist, schreibe ich nieder und reflektiere es im Schreiben. Ja, ist ja die bessere Reflexion, wenn man was zu Papier bringt, anstelle es nur zu denken. Ich bin aber derjenige, der immer wieder nachfragt. Du hast vorher gesagt, Sport bringt auch große Risiken mit sich. Kannst du das ein bisschen spezifizieren?
Ja, also das passt doch gerade zu dem von dir aufgebrachten Thema des Mentaltrainings. Beim Mentaltraining ist es ja so, dass man im Endeffekt versucht, diese mentale Stärke, die schon jemand mitbringt, noch einmal mehr auszureizen. Das Problem mit der mentalen Stärke ist, dass das Thema kann man auch überspannen. Also das führt dann dazu, dass wenn jemand eigentlich selbst schon merkt, dass es nicht mehr ganz so rund läuft und er geht dann zu einem klassischen Mentaltrainer oder Sportpsychologen, die halt eher auch verhaltenstherapeutisch arbeiten oft, also Sportpsychotherapeuten, da wird dann halt versucht, mit gewissen Methoden noch weiter Leistung aus jemandem rauszuholen. Und das funktioniert auch, also da gibt es genug gute Bücher und Evidenz dazu. Es stellt sich mir nur halt die Frage, ob das immer das Sinnvollste ist und ob das nicht manchmal auch zum Verschleppen von Problemen führen kann.
Warum mache ich Sport? Ist es nicht irgendwie die Problematik, wenn ich dann in einem Wettkampf- und Leistungsgedanken drinnen bin? Da gibt sich ja die Antwort von selbst. In dem Moment, wenn ich den Fächer weiter aufspanne und sage, ich mag Sport, weil er gesund ist, weil ich gesund alt werden will, weil ich Spaß habe, in der Natur zu laufen etc., dann ändern sich ja die Motivationen.
Also man muss da mal ein bisschen unterscheiden. Es gibt intrinsische und extrinsische Motive. Interessanterweise dieses Gesundbleiben ist eigentlich eine extrinsische Motivation. Das heißt, ich möchte vermeiden, dass ich krank werde. Das ist... Klingt erst einmal sehr gesund, ist ist aber eigentlich, der Mensch funktioniert so nicht, ist eine extrinsische Motivation und hält uns nicht wirklich am Laufen. Ja. Umgekehrt, eine Wettkampfsituation, sich mit anderen messen, auch eine gewisse Bestätigung des Selbstwerts, aber einfach auch die Freude am Vergleich, das wäre eine intrinsische Motivation. Und so tickt der Mensch eigentlich. Ich will nicht sagen, dass es bei jedem ein großer Faktor ist, aber grundsätzlich ist das in uns drinnen. Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gesund bleiben oder ich möchte schlank bleiben, dann ist das als alleinige Motivation üblicherweise zu wenig, um das auf Dauer aufrechtzuerhalten. Das heißt, da wären bessere Motive, dass man einfach, du hast es eh auch genannt, das Genießen der Natur dazu nimmt oder auch den sozialen Faktor. Also ich bin gern beim Sport, das kann in einer Trainingsgruppe sein, das kann im Wettkampf sein, weil ich dort Freunde treffe zum Beispiel.
Was sind denn deine Motivationen? Ruhm und Ehre, Befriedigung, Geld.
Im Grunde alles ein bisschen, ja. Wobei man sagen muss, also Geld ist da beim Duathlon wirklich eine sehr schlechte Motivation. Also in meinen erfolgreichsten Jahren habe ich durch Preisgelder, ist schon ein bisschen was reingekommen, aber der Hauptteil, das war immer meine Arbeit, die aber halt eng mit dem Leistungssport verbunden ist, weil ein gewisser Bekanntheitsgrad oder auch ein gewisses Vertrauen, also wenn jemand im Sport erfolgreich ist, auch wenn das oft gar nichts miteinander zu tun hat, aber man bekommt dieses Vorurteil übergestülpt, dann kennt sich derjenige ja auch gut mit dem Sport aus und kann das gut vermitteln. Ich hoffe, dass dieses Vorurteil in meinem Fall auch ganz gut zutrifft. Ja.
Das ist kein Vorurteil zu wissen oder zu sagen, Sandrina Ehlers weiß, was sie tut und bringt es auch gut an die Leute weiter.
Also das hoffe ich, ich bemühe mich sehr. Ich weiß aber auch, dass es deutlich weniger erfolgreiche Athleten gibt, die sehr gute Trainer sind und umgekehrt gibt es erfolgreiche Athleten, die weniger gut sind. Genau, ich wollte nur diese Korrelation ein bisschen auflösen.
Wir versuchen ja diesen Podcast, das sage ich immer an dieser Stelle, in einer Länge zu halten, wo Normalsterbliche ihn während einer Lauftrainingseinheit hören können. Darum komme ich jetzt zu meiner abschließenden Frage. Schauen wir nach vorne. Wie geht's mit Sandrina Ehlers weiter?
Ja, da kann ich jetzt aktuell noch nicht ganz so viel dazu sagen, weil ich erst am Anfang stehe. Also grundsätzlich hat sich das aus meiner Arbeit mit anderen Sportlern entwickelt. Also ich habe einfach gemerkt, dass ungefähr ein Drittel der Leute, die zu mir mit eigentlich sportlichen Fragen kommen, in Wahrheit ein bisschen andere Fragen an mich, an das Leben, an den Sport, an was auch immer haben. Und ich einfach gemerkt habe, dass mir da so ein bisschen die Werkzeuge fehlen. Und insofern möchte ich mich da in die Richtung weiterentwickeln. Wie sich das genau auch mit dem sportlichen Weg entwickeln wird, das kann ich aktuell noch nicht genau sagen, weil ich nicht abschätzen kann, wie lange mein Körper auf dem Level die Leistung bringen kann. Ja? Wie lange ich noch nominiert werde für Weltmeisterschaften. Grundsätzlich möchte ich aber im Sport bleiben. In der Intensität wird es sicher nicht jetzt über die nächsten 10 Jahre möglich sein.
Wir sind auf alle Fälle gespannt. Der Lauf-Podcast nennt sich Laufalter. Und was verbindest du als letzte Frage mit Laufalter?
Mit dem Laufen, also wenn ich jetzt mal so die zwei Worte auseinandernehme, mit dem Laufen verbinde ich für mich sehr viel Lebens- und Freiheitsgefühl, weil es mich einfach über so viele Jahre schon begleitet. Ich auch nur Outdoor laufe, auch nur Outdoor Rad fahre, also ich mache nichts Indoor, außer einmal im Jahr die Mittelstreckenrennen in der Halle. Mit dem Alter ist es so, also es gibt einige Dinge, die werden deutlich besser. Also diese Unvernunft, die ich am Anfang im Training hatte, was auch zu sehr vielen Verletzungen geführt hat, dieses mit der Brechstange an die Sache herangehen, mit einem gewissen unbewusst destruktiven Charakter, das hat sich sehr, sehr gebessert und ich hoffe zum Großteil auch aufgelöst. Also diese Trainingsjahre bringen einen nicht nur körperlich, sondern auch vor allem von der Erfahrung sehr viel weiter. Das ist etwas, was man dann auch in späteren Jahren sehr gut nutzen kann. Es ist allerdings, es gibt auch diese Kehrseite der Medaille, das Zeitfenster, in dem man Hochleistungssport betreiben kann, das ist dann irgendwann auch zu Ende. Und das zu akzeptieren, ist für alle Sportler, glaube ich, eine große Herausforderung.
Liebe Sandrina Ehlers, danke, dass du die Zeit gefunden hast und die Lust gehabt hast, mit uns hier beim WMOVE ein bisschen über das Laufen, ein bisschen über Duathlon, ein bisschen über Psychologie des Sportes, Motivation zu plaudern. Danke, dass du hier warst. Egon, danke, dass du auch die Fragen gestellt hast. Danke, dass du hier bist. Und natürlich bedanke ich mich auch bei euch, dass ihr wieder mal bei Laufalter zugehört habt. Servus, bis zum nächsten Mal und Baba.